Wir sind ja heute durch unsere ausgezeichneten Nachrichtenmittel in der Lage, vom Sessel aus an allen Kriegsschauplätzen der Welt teilzunehmen. Wenn uns die Tagesschau die Bilder ins Zimmer serviert, wenn uns die Zeitungen und die illustrierten Bild- und Textberichte bringen, dann hat man fortwährend diese schrecklichen Bilder vor Augen, wie Menschen leiden müssen. Wie da Kinder halb zerfetzt auf der Straße liegen und niemand nimmt sich ihrer an. Wie Häuser abbrennen und Obdachlose im Freien sind. Und dann bangt man mit, wie die hohe Diplomatie diese furchtbaren Zwiste lösen kann. Und meint man endlich, jetzt kommt es zu einer Versöhnung, zu einer Annäherung, zu einer ersten Heilung der Kriegswunden. Dann werden wieder Massengräber ausgehoben und der Hass geht von Neuem los. Es gibt ja in jeder Generation eine großartige Vision vom Weltfrieden. Unsere jungen Leute sind ja heute oft beeindruckt von dieser Vision des Friedens. Wenn man die Waffen zerbricht, wenn wir einfach uns weigern, Waffen in die Hand zu nehmen, dann muss doch Friede werden auf der Welt. Ich bin nicht dazu da, Visionen zu zerschlagen. Diese Visionen zerbrechen alleine. Sie zerbrechen an der Brutalität des Bösen in der Welt und an der Macht der Sünde. Wir standen ja vor wenigen Wochen mit einigen von euch dort am Völkerbundspalast in Genf und viele von ihnen haben es ja noch miterlebt, wie dort die ganzen Hoffnungen der Völker dran klebten, es darf keinen Weltkrieg mehr geben. Es dauerte gar nicht lang. Dann ist es alles zerplatzt in dem Tod von 50 Millionen Menschen und in dem unbeschreiblichen Elend von noch viel mehr Millionen, die durch diesen Krieg alles verloren haben. Was können wir denn als Christen dazu sagen? Können wir auch nur die Sprüche, diese Träume weiterspinnen? Die Bibel redet dazu. Ist doch nicht wahr, was behauptet wird, dass die Bibel den Krieg verherrlicht. Man muss schon in der Bibel lesen, wenn man über die Bibel reden will. Und ich darf Ihnen heute diese Geschichte vom Oded lesen, ein Kämpfer wider die Brutalität des Krieges. Und dann merken Sie, was wir tun können. Und dass Gott in dieser Welt durch uns hindurch heute ganz entscheidend wirken will. Die letzte Lösung der Weltnöte wird er in seiner Wiederkunft erst zu Wege bringen. Aber wir können heute arbeiten und dran handeln. 2. Chronik 28, Vers 9 bis 15. Ich lese die Verse davor auch noch. Wir befinden uns jetzt im Südreich des gespaltenen Volkes Israel. Im Süden, in Jerusalem, ist ein König Ahas auf dem Thron. Das heißt von ihm, er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel, seiner Vettern im Norden, diesem zweiten Staat, der sich dort in Samaria gebildet hatte. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel. Er machte den Balen gegossene Bilder, er opferte im Tal Ben Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Er fällt hier völlig ab vom lebendigen Gott und dient diesen Götzen. Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram. Gott zieht die Hand weg über diesem Volk Juda, über Jerusalem, und die Feinde fallen über es her, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in der Hand des Königs von Israel gegeben. Der schlug ihn hart. Pekach, der Sohn Remaljas, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag. Was war das für ein Elend? Weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Sie waren schutzlos geworden. Nicht Gott hat geschlagen, sondern Gott hat nur die Hand weggezogen. Und Sichri, ein Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maaseja, den Königssohn, und Arsikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkana, den Ersten nach dem König. Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg und nahmen dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. 200.000 Menschen ziehen in einem Zug des Elends hinauf nach Samaria. Brüder haben ihre Brüder bekämpft, die Männer erschlagen und führen die Frauen und die Kinder weg. Das ist unsere Welt. Es war aber dort ein Prophet des Herrn. Jetzt geht unsere Geschichte los. Der hieß Odet. Der ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist und hat sie in eure Hände gegeben, ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Nun denkt ihr, die Leute von Jerusalem kündet ihr unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt, denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Da traten auf einige Sippenhäupter der Kinder Ephraim, also alles aus diesem Nordvolk: Asaria, der Sohn Johannans, Berechia, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Schalums, und Amasa, der Sohn Hadleis, gegen die, die aus dem Kampf kamen, und sprachen zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr bringt Schuld vor den Herrn über uns, sodass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld, und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt. Da gaben die Soldaten die Gefangenen und die Beute frei vor den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Und jene Männer, die mit Namen aufgeschrieben sind, nahmen die Gefangenen und bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute, und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie. Und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho zur Palmenstadt, zu ihren Brüdern, und kehrten nach Samaria zurück. Herr, danke, dass du die Not der Welt heilst durch deine Boten. Amen. Da besuchen sie einen Schwerkranken im Krankenhaus. Er liegt hineingebettet in seine Kissen. Sein Gesicht ist ganz bleich, eingefallen. Der Schweiß steht ihm auf der Stirn von dem Fieber. Er hat ganz zittrige Hände. Man muss ihm sogar noch die leichte Speise, mit der man ihn nur füttern kann, mit dem Löffel in den Mund schieben. Man möchte kaum mit ihm reden, so schwach ist er. Und dann sagt man: Ja, wie geht's denn? Und dann sagt er, weil man geht ein Leuchten über dieses matte Gesicht: Schon besser, schon besser. Merkwürdig, sieht ja gar nicht danach aus, er sieht ja noch ganz angegriffen aus. Aber dann sagt er, und er ahnt das, und sagt: Ich habe noch Schmerzen, aber viel, viel besser. Ich bin noch schwach, aber es war viel, viel schlimmer. Ich bin auf dem Weg der Genesung. Mit diesen Wörtlein: noch Schmerzen, bin noch schwach, da will er sagen, es ist bald vorbei, ich bin auf dem Weg, es dauert gar nicht mehr lang. Und dann ist das wohl ganz vorbei. Ich freue mich einfach, dass es vorwärts geht. Sehen Sie, darüber freue ich mich in Ihrem Leben und in meinem Leben. Wenn Sie wollten, könnte ich Ihnen über Sie und über mich viel, viel Schlimmes erzählen. Was wir Sünde haben in unserem Leben, wie wir versagen, wie wir keine rechten Christen sind, wie wir Gott enttäuschen. Ach, erzählen Sie mir doch nichts von der Krankheit unseres Lebens. Sie verstehen das Bild. Wir freuen uns doch daran, dass der Krankheit unseres Lebens die Spitze genommen ist und dass wir sagen, wir sind durch den Höhepunkt durch. Jetzt freuen wir uns daran, dass in unserem Leben ein Genesungsprozess eingeleitet worden ist. Es wird schon besser werden. Wir wissen, dass Jesus in unserem Leben jetzt die Überhand bekommen will, und deshalb trauen wir es ihm einfach zu, dass die Gesundung von innen her immer weiter zunimmt. Da kommt einer zu mir gerannt und sagt: Du, da habt ihr einen jungen Mann in eurem Bibelkreis, das kann aber kein Christ sein. Und er misst denn an irgendwelchem Idealbild eines Heiligen. Ich möchte es mit der Sünde nicht leicht nehmen. Aber trotzdem muss ich sagen, so geht es nicht. Ich möchte den messen an dem Bild, wo er einmal war. Ich weiß, wie krank der war. Und er wird ein Leben lang brauchen, so wie Sie und ich ein Leben lang brauchten, zur Gesundung. Aber das Herrliche ist doch, dass in unserem Leben der lebendige Gott anfängt, einfach mit den Nöten meines Lebens, mit meinem Unglauben, mit meinem Kleinmut, mit meinen Zweifeln, mit meiner Halbheit, mit meiner Lieblosigkeit, mit meinem Geiz. Er wird doch mit mir fertig. Er fängt doch an, in mir zu schaffen. Er will doch seinen Geist ausgießen in mein Leben. Und so wirkt er. Und wenn ich heute den Odet in die Mitte stelle, dann denken Sie bitte nie, der Odet sei ein Heiliger gewesen. Doch, ein von Gott heilig gemachter. So wie wir alle heilig werden, wenn Jesus uns die Sünden wegnimmt. Was er jeden Tag vielmals tun will. Der Odet hat in seinem Leben sicher Fragen und Zweifel und Ängste. Er hat sicher auch versagt an vielen Stellen. Aber er hat begriffen, dass in seinem Leben ein Prozess der Gesundung in Gang gekommen ist. Und er hat begriffen, dass Gott in dieser Welt durch solche genesene Menschen hinein auch in Not sprechen will. Und er merkt auf einmal, ich darf mein Leben benutzen, um in dieser Welt der Tränen, des Leidens und der Ungerechtigkeit im Namen Gottes Zeichen seiner Liebe und Zeichen des Friedens aufrichten. Über das möchte ich jetzt reden. 3 Punkte habe ich gewählt. Die ersten Schritte sind sehr mühsam. Wenn Sie im Krankenhaus einen Besuch machen, haben Sie doch auch schon die Gestalten gesehen, die gerade die ersten Schritte machen. Rechts und links eine Krankenschwester und dann geht so ganz kleine Schrittchen den Gang entlang. Nur ein paar Schritte, bis man dann wenigstens vielleicht einmal ein paar Stufen gehen kann. Zuerst vielleicht nur kurz 5 Meter hin, 5 Meter zurück auf den Gang und dann schnell wieder ins Bett hinein. Ein solches Gehen ist eine Tortur. Wer es mitgemacht hat, der weiß, die ersten Schritte sind die schlimmsten. Am liebsten wollte man im Bett liegen bleiben und sagen, es geht nicht, es schmerzt noch alles, die Operationswunde tut noch so weh. Aber man muss raus, weil man sonst nicht gesund wird. Der Odet, ich meine einfach, der Odet hat in seinem Leben sicher auch seine Probleme gehabt. Und es ist ihm nicht leicht gefallen, als er plötzlich mit dieser Not konfrontiert war, als dieser Elendszug von 200.000 gefangenen Frauen und Kindern dort nach Samaria zieht. Soll ich als Einzelner hintreten können? Die Leute können ja richtig sagen, du hast ja auch Sünden in deinem Leben, was spielst du dich auf, uns zu richten? Und hat mein Wort überhaupt Erfolg? Warum geht denn der Odet eigentlich diesem schrecklichen Elendszug entgegen und wehrt diesem brutalen Treiben? Warum wagt er das? Weil er merkt, wenn Gott in meinem Leben wirken will, dann geht die Gesundung nicht bloß mein privates Leben an, sondern Gott will durch genesende Menschen auch eine Welt an wesentlichen Punkten teilnehmen lassen an dieser Genesung. Wir leiden darunter, dass Gott die Lösung der Weltnöte aufgespart hat bis zu seiner Wiederkunft. Aber so wie Jesus zu seiner Zeit Zeichen gesetzt hat, so dürfen genesende Menschen ihrer Umwelt ein Zeichen des Genesens geben. Die ersten Schritte sind die schwierigsten. Soll ich es wagen? Ich weiß noch in meinem Leben, wie die ersten Schritte die schwierigsten waren, die ersten Hausbesuche, die ich wagte. Soll ich als junger, unvollkommener Mensch es wagen können, durch die Häuser dort im Stuttgarter Westen zu gehen und andere aufsuchen? Vielleicht ergibt sich beim Gespräch ein Bezeugen Jesu. Soll ich das können? Soll von mir eine Genesung ausgehen können? Soll ich einem anderen Menschen etwas bedeuten können? Ich werde doch selber mit meinen Problemen gar nicht fertig. Die ersten Schritte sind die schwierigsten. Merken Sie, wie dort im Krankenhaus, wo man die Patienten stützen muss. Warum ist mir denn so wichtig, dass Sie einander ansprechen im Gottesdienst, dass Sie Kontakt mit anderen Menschen haben, doch nicht, damit Sie sich bloß einen guten Tag wünschen. Weil wir einander stützen müssen, einander Hilfen geben müssen und sagen, du, mir ging es doch genauso wie dir. ich habe doch genauso Schwierigkeiten gehabt. Und dann erzählt einer, mein Problem, wo ich ein Stück Genesung weitergeben lassen will, sind ältere Frau, sind meine Enkelkinder oder meine Kinderfamilien. Oder ich habe da Leute bei mir im Haus oder ich komme mit Geschäftskollegen zusammen und da zerbricht die Ehe und da wollte ich gern die teilnehmen lassen an der Genesung, die durch Gott geschieht. Ich will da was weitergeben. Die ersten Schritte sind die schwierigsten. Wie der Odet anfängt, obwohl er ja noch krank ist, er selber wird in seinem Leben immer ein angeschlagener Mensch bleiben. Jeder Christ wird, solange er in dieser Welt lebt, immer mit seinen Problemen, mit seiner Halbheit und mit seiner Schwäche ringen müssen. Aber wir nehmen doch Gott ernst und deshalb wagen wir die ersten Schritte, denn sonst werden wir nicht gesund. Es gibt Christen, die wollen das ganze Leben über bettlägerig sein. Die beklagen sich, dass man sie so wenig besucht und dass man ihnen keine Trostworte gibt. Nein, da möchte ich lieber ein harter Krankenpfleger sein und sagen, ich entziehe ihnen für 4 Wochen die Medikamente, bis sie sich mal hochreißen lassen aus ihrem Bett. Natürlich tut's weh. Und dann fangen sie mal an, einmal zu wagen, ihren schwachen Glauben hineinzutragen in diese leidende Welt. Und dann geht es ihnen wie dem Ode, dass sie erfahren, dass man mit Gott rechnen kann. Das Zweite. Man kann die Gesundung nicht machen. Man kann die Gesundung nicht machen. Man kann die Gesundung nicht verzwingen. Ja, es wird heute viel darüber gesprochen, was die Christen der Welt geben müssten. Und man schlägt ja kaum ein christliches Blatt auf, wo nicht zu irgendwelchem notvollen Thema der Welt die Christen ihre Stimme erheben. Es ist doch üblich geworden, dass die Kirchen und die Christen überall ihr Wort geben. Sie sind immer gegen das Böse und sie appellieren an die Menschen, an die guten Willen sind und an die Versöhnungsbereitschaft. Man hat manchmal so einen Eindruck, warum verpufft denn das? Warum kommt da nichts dabei raus? Warum ist das eigentlich doch nur eine Phrase bei aller gut und echt gemeinten Absicht? Man kann die Gesundung nicht machen. Es gibt keine Lösung von oben her. Man kann die Menschen nicht mit dem Mundwerk zusammenreden. Man kann die Welt nicht heilen. Ich kann einen anderen Menschen, den ich treffe und an dem ich mitleide, wie selber in seinem Leben so viel durcheinander geraten ist, kann ich nicht mit meinem Mund heilen. Nur einer kann heilen, das ist der Herr Jesus selber. Und was der Odet hier tut, ist, dass er nicht große Reden hält, sondern dass er diesen Herrn bezeugt dort, wo diese Soldaten aus dem Kampf zurückkommen. Er wagt jetzt gar nicht mit Mitteln dieser Welt zu kämpfen. Und ich weiß, dass es immer wieder Versuchung jeder Generation war. Nicht nur in der Zeit der Kreuzzüge, sondern auch in der heutigen Zeit, ob wir eben nicht uns doch mit den weltlichen Befreiungsbewegungen eben doch verbünden müssen, damit man mehr erreicht. Nur eine Zeit lang auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Ach, der Odet sagt doch nicht mit Mitteln der Welt, doch nicht selber zum Unrecht greifen, um dem Unrecht zu wehren. Es gibt nur ein Mittel. Hineinzutreten und darauf hinzuweisen, dass man sich an Gott versündigt. Und das zu bezeugen, dass Gott ein Leben heil machen will. Dass Gott auch in der Not der Welt die Menschen anrichten, sein Heil bezeugen will. Und so geht der Odet hinein und redet auf die Menschen zu. Man denkt, das ist doch nutzlos, das ist doch so sinnlos. Und was geschieht? Völlig unerwartet. Die 7 Häupter sagen plötzlich, nicht halt deinen Mund, sondern du Odet, du hast recht. Denn sie, das kann man nicht machen. Dass man plötzlich ein Gehör findet. Und das sind diese einflussreichen 7 Häupter, die auf einmal die Kommandos an die Offiziere weitergeben, sagen, halt mal den Zug auf. Ich glaube, wir haben eine Torheit gemacht. Es war ihnen gar nicht mehr bewusst. Ein Odet, der in Vollmacht spricht, der nicht papierende Erklärungen zu den Nöten der Welt rausgibt, sondern der plötzlich Vollmacht hat. Diese Vollmacht wird nur auf den Knien errungen. Das hängt nicht mit der Zahl der Papiere zusammen, die man herausgibt, sondern mit einer Vollmacht, die Gott sterblichen Menschen anvertraut. Man kann die Gesundung nicht machen, aber Gott kann sie machen. dass die Gesundung weitergeht. Und dann halten sie da plötzlich diesen Kriegszug auf. Sie führen auf einmal dort diese 200.000 Leute zurück, Frauen und Kinder. Wenn man mit Gott rechnet, wird man nicht beschämt. Ich weiß nicht, wo Sie mit Gott rechnen. Hier sitzen, was weiß ich, 350 Leute heute im Gottesdienst. Sie stehen alle an ganz verschiedenen Plätzen. Die Gemeinde Jesu trifft sich nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern die Gemeinde Gottes kommt auch in der Woche zusammen. Nur wo? Da sind sie in Fabriken und in Bürohäusern, in Wohnungen und in Haushaltungen. Da steht man verstreut in einem Lehrerzimmer oder wo man ist. Und Gott hat seine Gemeinde so über die ganze Welt und sie hängt zusammen. Und da sind sie wie so ein Odet hinausgestellt und sie werden fortwährend mit der Not der Welt ohne Gott konfrontiert. Und sie dürfen ein Stück Genesung weitergeben. Wir hören das nachher nach unserem Gottesdienst von Dr. Pflüger, wie er in seiner Weise versucht, diesem Rufen Gottes nachzukommen. In einem vollzeitlichen Dienst. Hinauszugehen und Kranke zu pflegen und zu verarzten in Tansania. Sie haben diesen Ruf vielleicht nicht. Aber Gott hat sie woanders hingestellt. Wagen Sie doch den Schritt, Sie können die Gesundung nicht machen. Aber wenn Gott Menschen benutzt, dann geschieht das. Und ich freue mich, dass auch diese Missionsgesellschaft, der Dr. Pflüger angehört, das zum Glaubensgrund erhoben hat. Wir wollen keine Menschen aussenden, die nicht das wissen. Wir können nur wirken, was wir im Glauben und im Vertrauen und im Rechnen mit Gott wirken. Es geht nicht um Menschenkraft und um Menschenprotzen und um Menschentun, sondern dass Menschen hinausgehen, die sich von Jesus senden und füllen lassen. Ein letztes. Die Gesundung greift um sich. Nun ist es wunderbar, wie plötzlich doch von diesem einen Mann Odet, der in dieser gottlosen Stadt Samaria lebt, wo schon lang das Wort des Gottes Israels nicht mehr verkündigt wurde, seit den Zeiten Elias und Amos, sondern wo jetzt nur noch Götzendienst war, wo einer im Glauben vor Gott steht, plötzlich er seine Umwelt prägen darf, sogar sein ganzes Volk. Und wird einer sagen, das ist zu viel verlangt für mich, das kann ich nicht. Warum eigentlich? Wenn Gott Großes will, warum wollen Sie denn Kleines? Euch geschehe nach eurem Glauben. Wo Christen viel wollten von Gott, hat ihnen Gott viel anvertraut. Nicht um des Ruhmes willen, den sie damit errungen hätten, sondern weil Gott Werkzeuge braucht und Gott hat Personalprobleme und Werkzeugprobleme, er hat keine. Ihm fehlen ein paar Werkzeuge, die er schwingen kann in der Welt. Er sucht Leute, die sich gebrauchen lassen, durch die er Taten machen kann in dieser Welt. Und da waren es Leute, die sich gebrauchen ließen. Zuerst an Odet. Und er hat weitere angestoßen. Dann kamen die sieben Häupter dazu. Das waren die Bezirksvorsteher von Samaria. Und die haben mitgemacht auf einmal. Die wurden durch den Odet aufgeschreckt. Und die haben auf die Offiziere eingeredet. Und auf einmal kommt es zu dieser großen Bewegung, die durchgeht. Und man erlebt in einem Land, das vom Krieg zerstört ist, wo noch die Ruinen dastehen, wo die Frauen noch ihre Kinder und ihre Männer beweinen, die gefallen sind, dass da plötzlich die Feinde, die eben noch so roh die Gefangenen herumstießen, plötzlich herumrennen und die Gefangenen bedienen. Ich würde Ihnen gerne jetzt das Bild zeichnen, wie sie Wasser herschleppen, wie sie ihr Geld nehmen und Salben holen und die Salben auf die Wunden legen und wie sie die Wunden auswaschen und wie sie sich geradezu überschlagen, gerade die, die diesen Krieg geführt haben, in Höflichkeit, wie sie ihre Esel holen, die Esel waren damals ein solcher Abgott wie die Autos heute, dass man sagt, ach, pass lieber auf, da kann dein Sitz schmutzig werden. Ach nein, die holen sie und dann setzen sie die Gefangenen drauf. Wenn wir nur etwas in dieser grausamen Welt wieder gut machen können, wenn wir nur ein Stückchen Liebe Gottes hineinfallen lassen können, ein bisschen Freude, ein bisschen weggenommenes, mitgetragenes Leiden. Und so führen sie sie bis hinunter nach Jericho, das war ein großes Stück Weg. Und da bringen sie die Frauen und die Kinder wieder hin und sie wollen das miterleben, wie groß die Freude ist bei denen, die meinten, sie würden nie mehr ihre Angehörigen sehen. wenn sie so eine Gesundung zum Leben anstoßen dürften. Die Gesundung macht Gott in der Welt nur durch Menschen, die zuerst anfangen, sich selber gesunden zu lassen. Aber kaum hat dieser Prozess angefangen, dürfen sie mithelfen, diese Gesundung Gottes in andere Familien weiterzutragen. In ganze Arbeitsgruppen hinein, dass ganze Abteilungen geprägt werden durch diese Heilung, die Gott schafft. Dass Liebe und Verstehen entsteht in der Welt. Ja, Gott will ein Stückchen heile neue Welt jetzt schon durchbrechen lassen. Und da dürfen wir mithelfen. Es ist eigentlich Ihre Entscheidung, ob Sie bettlägeriger Patient bleiben und sagen, ich brauche nur Medikamente, ich muss mich pflegen lassen. Oder ob Sie sagen, ich will mitmachen. Ich will aufstehen und die ersten Schritte wagen mit meinem Gott. Ich will sehen, wo er mich braucht. Als Mathematikprofessor Robach in Mainz bei Hans Dannenbaum zum Glauben kam in Göttingen, fragte er nach dieser Wochenendfreizeit, die sie miteinander hatten, ja, wo ist denn eigentlich mein Einsatzgebiet? Wo könnte ich mitarbeiten im Reich Gottes? Da hat Hans Dannenbaum nur gelacht und hat gesagt, da bin ich auch überfragt. Ich glaube, der liebe Gott hat Humor. Ich weiß nicht, zu was der ein Mathematiker braucht in dieser Welt. Und auf einmal hat dieser Mann ein Tätigkeitsfeld gefunden, wo er für viele Leute zum Segen wurde. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen, wo Ihr Feld liegt. Es kann weit draußen liegen in Ihrer Berufsarbeit, aber wagen Sie es doch, die Gaben Gottes weiterzugeben, die Gott in Ihnen geschaffen hat, als er Ihr Leben erneuerte. Was kann doch aus einem kleinen und schwachen Leben geschehen, wenn Gott es gebraucht? Amen.